Die Zeit, in der sein Vater ihm fertige Bilder gezeigt und neugierig auf das Urteil des kleinen Michael gewartet hatte, schien endgültig vorbei. Michael war entschlossen, nicht darum zu betteln, entschlossen, sich nicht länger dafür bestrafen zu lassen, dass es den kleinen Michael nicht mehr gab. Umso verwunderter war er, als der Vater eines Tages geradezu scheu in seine Kammer trat und fragte, ob Michael ein Bild sehen wolle, das er gerade fertiggestellt habe. »Ich will dich nicht stören«, sagte er mit einem Nicken in Richtung des Schreibblocks, den Michael vor sich liegen hatte. Papier war knapp. Den Block hatte ihm Pfarrer Klein geschenkt, weil Michael angedeutet hatte, er könne sich an einem Sketch versuchen. Geschrieben hatte er bisher nichts, fast nichts, nur ein paar Zeilen, aneinandergereihtes über Liebe und Tod, eher ein Gedicht als etwas, das sich zum Spielen eignen würde. Was mit dem Körper so leicht war, erwies sich mit Worten als schwierig. Seine Sprache kam ihm vor wie Ton, der schon ausgehärtet war und bröckelte, sobald seine Hände ihn in eine Form zwingen wollten. So ging es nicht. Etwas in ihm ahnte, dass er die Form dem Ton anpassen musste, nicht umgekehrt, doch es offenbarte ihm nicht, wie sich das anfangen ließ. »Du störst mich nicht.« Er hatte so schnell nicht aufstehen wollen, fand sich jedoch bereits auf den Beinen und folgte dem Vater ins Atelier, das hinter einer dunkelhölzernen Tür mit einem Knauf aus Messing lag. »Das schönste Gemach der ganzen Wohnung«, hatte der liebenswürdige Schmitz den weitläufigen Raum angepriesen, der wie eine Wohnung in einer Wohnung wirkte. Durch wuchtige Schränke, Sitzgruppen, Tische und ein gewaltiges Bett, dessen Kopf und Fußteil Intarsien aus polierten Hölzern zierten, war das Zimmer in Nischen und Kammern unterteilt. Wer draußen umherging, wo jegliche Vergangenheit in Scherben lag, musste dieses überladene Museum, in dem Etageren, Fayencen, Figurinen und Tischuhren unversehrt Staub fingen, für eine Luftspiegelung, eine putzig aufgemachte Kulisse halten. Auf den Dielen lagen persische Teppiche, abgewetzt von friedlich einherlatschenden Fußsohlen und ausgeblichen von nichts als der Zeit. Die Bilder, die in schweren Rahmen an den Wänden prangten, hatte Schmitz ausnahmslos selbst gemalt. Sie zeigten sonnenbeschienene Wiesen und Wälder sowie heitere Szenen aus dem bäuerlichen Leben. Wurde dem Vater hier nicht das Herz eng? Legte sich das Gewicht von Nippes und Niedlichkeit nicht wie Mehltau auf seine Sinne? Immerhin gab es vor den deckenhohen Fenstern Vorhänge, um das Kuriositätenkabinett zu verdunkeln. Auf einem mit hölzernen Früchten verzierten Beistelltisch entdeckte Michael des Vaters Skizzenblock und seinen Bleistift, an den er mit einem Bindfaden eine kleine Taschenlampe geknotet hatte. Mit der punktgroßen Lichtquelle würde er versuchen, die flüchtigen Visionen auf Papier zu bannen, ehe sie sich ihm wieder entzogen. Wiederum sah Michael sich im Zimmer um und vermochte sich auf einmal vorzustellen, wie das Dunkel all diese Staubfänger und Überbleibsel in schlafende, harrende, jählings erwachende Geschöpfe verwandelte. Dennoch, dies war nicht mehr die geheimnisvolle Welt, der einst seine Träume gegolten hatten. Er war als Gast hier. Und weder hieß der Raum ihn willkommen, noch fühlte er sich wohl. »Und? Was sagst du?« Michael fuhr zusammen. Er hatte ja das Bild noch gar nicht angesehen. Zwischen den hohen Fenstern stand es auf der Staffelei. Es war ein gutes Bild. Dass sein Vater ein schlechtes Bild malte, hatte Michael noch nicht erlebt. In den Jahren, in denen er für ein kümmerliches Auskommen die Werke anderer Maler kopiert hatte, hatte er sich jeden Aspekt ihrer Technik angeeignet. Nicht, weil er sich wünschte, zu malen wie sie, sondern um die Palette der Werkzeuge, die ihm für seine eigene Kunst zur Verfügung standen, beständig zu erweitern.